Perfectio, die Finanzmakler, Ihr Investor-Podcast. Willkommen zurück zu unserem Deep Dive. Heute tauchen wir tief ein in die aktuelle Lage an den Finanzmärkten und glauben Sie mir, da ist ganz schön was los. US-Zollpolitik, der deutsche Haushalt, Konjunktur, Schwäche, es gibt viel zu besprechen. Zum Glück ist unser Experte wieder mit dabei und hilft uns, den Durchblick zu behalten. Was mich direkt interessiert, wie reagieren die Märkte eigentlich auf die US-Zollpolitik und die Unsicherheiten rund um den deutschen Haushalt?
Ja, und da ist in letzter Zeit tatsächlich einiges passiert. Die Stimmung an den Finanzmärkten ist deutlich verunsichert und das hat zwei Hauptgründe. Die US-Zollpolitik und die Diskussion um den deutschen Haushalt. Die US-Zollpolitik schürt natürlich die Angst vor einer Rezession, besonders in den USA. Man sieht ja, dass die Folgen sie dort direkt treffen. Und das wirkt sich global aus. Was den deutschen Haushalt angeht, da waren die Märkte am Anfang ja recht euphorisch über die geplanten Ausgaben. Aber diese Euphorie ist verflogen. Man schaut jetzt genauer hin. Es geht ja nicht nur darum, wie viel Geld ausgegeben wird, sondern auch, wofür fehlen wichtige Reformen. Gibt es rechtliche Bedenken? Wie nachhaltig ist die Politik? All diese Fragen drücken die Stimmung. Und die Wahrscheinlichkeit, dass der Haushalt so nicht durchkommt, ist gestiegen.
Okay, verstehe. Unsicherheit auf ganzer Linie. Was bedeutet diese Unsicherheit denn konkret?
Das Resultat. Deutliche Kursverluste an den Aktienmärkten, besonders in den USA und Europa. In Fernost ist die Lage zwar etwas stabiler, aber die Verunsicherung ist global spürbar.
Klingt nicht gerade rosig. Besonders beunruhigend finde ich in dem Zusammenhang die Sache mit dem deutschen Lkw-Verkehr. Ich habe gelesen, dass der im Februar deutlich zurückgegangen ist. Können Sie uns das genauer erklären? Was sagt uns diese Entwicklung über die Konjunktur, besonders im Vergleich zur globalen Wirtschaftsentwicklung?
Absolut. Der Rückgang der Lkw-Verleistung im Februar ist ein Warnsignal. Es deutet darauf hin, dass weniger Waren transportiert werden, was auf eine Abschwächung der Wirtschaft hindeutet. Und wenn man das mit der globalen Wirtschaftsentwicklung vergleicht, wird es noch interessanter. Seit 2020 ist das weltweite Bruttoinlandsprodukt, also das BIP, um 15% gewachsen. Die westliche Welt legte um 11,5% zu, die Eurozone um 10%. Deutschland hinkt da deutlich hinterher mit nur 3,9% Wachstum zwischen 2020 und 2021.
Wow, das ist ein krasser Unterschied. Wieso entwickelt sich Deutschland so viel schwächer als der Rest der Welt? Liegt das wirklich nur an der aktuellen Unsicherheit an den Märkten?
Nein, da spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Man muss auch die Politik der letzten Regierung in den Blick nehmen. Wow. Vereinfacht gesagt, es wurden einfach zu viele Fehler gemacht. Und das hat Deutschland auf einen, ich nenne es mal, Verzwergungspfad geführt.
Verzwergungspfad? Was genau meinen Sie damit?
Damit meine ich, dass Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern an wirtschaftlicher Stärke verliert. Das zeigt sich nicht nur im schwachen BIP-Wachstum, sondern auch in anderen Bereichen, zum Beispiel bei der Digitalisierung oder der Innovationskraft.
Und was ist mit der neuen Regierung? Macht dies besser?
Naja, da bin ich skeptisch. Bisher setzt sie nicht auf die dringend nötigen strukturellen Reformen, sondern greift lieber zum Schuldenkosmetikkasten.
Schuldenkosmetikkasten. Das klingt ja fast zynisch. Können Sie das für unsere Hörer vielleicht etwas genauer erklären? Was verbirgt sich hinter diesem Begriff?
Gerne mit Schuldenkosmetikkasten meine ich, dass die Regierung versucht, die Staatsverschuldung zu verschleiern, anstatt sie wirklich zu reduzieren. Sie nimmt neue Schulden auf, um alte Schulden zu tilgen, verschiebt Ausgaben in die Zukunft oder greift auf kreative Buchführung zurück. Das mag kurzfristig helfen, die Zahlen zu schönen, aber langfristig löst es keine Probleme.
Das klingt ja so, als würden Sie der deutschen Politik nicht gerade Bestnoten geben.
Man muss die Dinge beim Namen nennen. Diese Politik ist einfach nicht generationengerecht und damit verantwortungslos. Sie belastet zukünftige Generationen mit hohen Schulden und verbaut ihnen damit die Chancen auf eine gute Zukunft.
Das sind harte Worte, aber Sie scheinen ja wirklich besorgt zu sein. Was wären denn Ihrer Meinung nach die Folgen, wenn die Politik ihren Kurs nicht ändert?
Die Folgen wären dramatisch. Wir müssen den Kapitalstock, also die Summe aller Unternehmen, stabilisieren. Sonst werden die zukünftigen Einkommen von Staat und privaten Haushalten immer kleiner. Der Sozialstaat wäre dann nicht mehr finanzierbar. Und die politische und gesellschaftliche Stabilität wäre in Gefahr.
Okay, das klingt wirklich ernst. Und was bedeutet diese düstere Prognose für die grüne Transition? Die ist auch ein großes Thema in Deutschland. Und Europa? Kann die überhaupt gelingen, wenn die Wirtschaft so schwächelt?
Das ist die große Frage. Die grüne Transition ist extrem teuer. Es kursieren Schätzungen von bis zu 4 Billionen Euro bis 2050. Zum Vergleich, die Staatsverschuldung liegt bei etwa 2,5 Billionen Euro. Wenn man die grüne Transition ernsthaft will, braucht man eine starke Wirtschaft. Und davon sind wir im Moment weit entfernt.
Das heißt, die grüne Transition könnte an der Realität scheitern.
Das Risiko ist auf jeden Fall da. Die Frage ist, ob sich die Politik in Brüssel und Berlin der Komplexität der Situation überhaupt bewusst ist oder ob man sich lieber in Echokammern mit Narrativen beruhigt.
Das sind ja wirklich düstere Aussichten. Gibt es denn auch positive Signale, die man in all dem Chaos entdecken kann?
Natürlich gibt es immer Lichtblicke. Der Sentix-Index der Eurozone ist im März auf den höchsten Stand seit Juni 2022 gestiegen.
Moment, der Sentix-Index.
Könnten Sie das für unsere Hörer kurz erklären?
Gerne. Der Sentix-Index ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung in der Wirtschaft. Er basiert auf einer Umfrage unter Finanzanalysten und institutionellen Investoren und misst deren Erwartungen für die kommenden 6 Monate. Ein steigender Index deutet darauf hin, dass die Experten optimistischer an die Zukunft blicken.
Aha, verstehe. Und was sagt uns der steigende Sentix-Index in diesem Fall?
Er zeigt, dass die Stimmung in der Wirtschaft nicht nur negativ ist. Es gibt auch positive Entwicklungen, die Hoffnung machen.
Das ist doch schon mal etwas. Gibt es noch weitere positive Signale?
Auch die deutsche Industrieproduktion hat im Januar zugelegt.
Klingt gut.
Allerdings ist die Freude darüber etwas getrübt, weil der malade Auftragseingang darauf hindeutet, dass der Auftragsbestand schmilzt. Das verheißt nichts Gutes für die Zukunft.
Das heißt, die Lage ist und bleibt kompliziert.
Ja, man muss die Entwicklungen sehr genau beobachten und darf sich weder von zu viel Pessimismus noch von zu viel Optimismus leiten lassen.
Das ist wohl der beste Rat in diesen unsicheren Zeiten. Vielen Dank für Ihre Einblicke in die aktuelle Lage an den Finanzmärkten. Wir machen jetzt eine kurze Pause und sind gleich wieder zurück mit dem zweiten Teil unseres Deep Dives. Bleiben Sie dran.
Gerne, es ist wichtig, die Dinge differenziert zu betrachten.
Absolut. Apropos differenziert betrachten. Mir fällt da noch ein Thema ein, das wir bisher noch gar nicht besprochen haben. Mhm. Der Euro, der hat sich ja in letzter Zeit gegenüber dem Dollar recht gut gehalten. Wie ist das zu erklären? Ist das vielleicht ein Silberstreif am Horizont?
Der Euro hat tatsächlich in den letzten Wochen zugelegt. Aber ob dieser Trend anhält, ist fraglich. Momentan sehen wir eine positive Tendenz. Aber wenn die Unterstützungszone zwischen 1.350 und 1.380 unterschritten wird, könnte sich das Blatt schnell wenden.
Spannend. Also auch hier heißt es genau hinschauen und die Entwicklung im Auge behalten. Man kann sich nicht auf den ersten Blick täuschen lassen.
Richtig. Und das gilt natürlich auch für die anderen Märkte. Die Lage ist volatil und es kann jederzeit zu Überraschungen kommen.
Apropos Überraschungen, Sie haben vorhin den Sentix-Index erwähnt, der im März gestiegen ist. Heißt das, dass die Stimmung in der Wirtschaft doch nicht so schlecht ist, wie man vielleicht denkt?
Der Sentix-Index ist ein wichtiger Indikator, aber man muss ihn im Kontext betrachten. Der Anstieg im März ist zwar positiv, aber er basiert auf Daten, die schon etwas älter sind. Es ist also durchaus möglich, dass sich die Stimmung in der Zwischenzeit wieder eingetrübt hat.
Also Vorsicht mit voreiligen Schlüssen, richtig?
Genau. Wir müssen die weiteren Entwicklungen abwarten und dann sehen, wie sich die Lage tatsächlich entwickelt.
Okay, verstanden. Und was ist mit den anderen Daten, die Sie vorhin erwähnt haben, zum Beispiel die deutsche Handelsbilanz? Da gab es ja im Januar ein deutliches Minus. Was bedeutet das?
Ja, der Überschuss in der Handelsbilanz ist im Januar deutlich gesunken. Das liegt vor allem daran, dass die Exporte im Vergleich zum Vormonat zurückgegangen sind, während die Importe gestiegen sind.
Könnte das ein Zeichen dafür sein, dass die deutsche Wirtschaft an Wettbewerbsfähigkeit verliert?
Das ist eine mögliche Interpretation.
Man muss aber auch berücksichtigen, dass der Januar saisonal bedingt oft ein schwächerer Monat für die deutsche Wirtschaft ist. Es ist also zu früh, um hier von einem Trend zu sprechen.
Also wieder einmal abwarten und Tee trinken.
Sozusagen. Es ist wichtig, Ruhe zu bewahren und die Dinge nicht zu dramatisieren. Die Lage ist komplex und es gibt viele Faktoren, die man berücksichtigen muss.
Das klingt nach einem guten Rat, gerade in diesen turbulenten Zeiten.
In der Tat, man sollte sich nicht von kurzfristigen Schwankungen aus der Ruhe bringen lassen, sondern langfristig denken und handeln.
Apropos langfristig denken, was sind denn Ihre Prognosen für die deutsche Wirtschaft? Wird sie sich in den nächsten Jahren erholen oder droht ihr ein weiterer Abschwung?
Das ist natürlich die große Frage, die sich alle stellen. Es gibt verschiedene Szenarien, die man durchspielen kann. Optimisten gehen davon aus, dass die deutsche Wirtschaft bald wieder in Fahrt kommt und ihr Wachstumspotenzial voll ausschöpft. Sie argumentieren, dass die deutsche Industrie nach wie vor sehr innovativ ist und dass die Nachfrage nach deutschen Produkten weltweit hoch bleibt.
Das klingt ja schon mal positiv. Gibt es denn auch Grund zum Pessimismus?
Leider ja, Pessimisten befürchten, dass die deutsche Wirtschaft vor großen Herausforderungen steht und dass ein weiterer Abschwung droht. Sie verweisen auf die hohe Staatsverschuldung, die steigenden Energiepreise und den Fachkräftemangel.
Und wo stehen Sie in dieser Debatte? Eher auf der Seite der Optimisten oder der Pessimisten?
Ich persönlich neige eher zur realistischen Sichtweise.
Realistisch? Was bedeutet das konkret?
Ich glaube, dass die deutsche Wirtschaft die Fähigkeit hat, sich an die veränderten Rahmenbedingungen anzupassen und langfristig erfolgreich zu sein. Allerdings wird dieser Anpassungsprozess nicht einfach sein und er wird Zeit brauchen.
Das klingt nach einer ausgewogenen Einschätzung. Aber wir haben ja vorhin schon über die grüne Transition gesprochen.
Ja.
Die ist ja nicht gerade günstig und stellt die deutsche Wirtschaft vor zusätzliche Herausforderungen.
Absolut. Die grüne Transition ist ein Megatrend, der die deutsche Wirtschaft in den nächsten Jahren und Jahrzehnten massiv prägen wird.
Und was bedeutet das für Unternehmen und Investoren? Welche Chancen und Risiken ergeben sich aus der grünen Transition?
Die grüne Transition ist natürlich eine enorme Herausforderung, aber sie bietet auch Chancen. Für Unternehmen bedeutet sie, dass sie ihre Geschäftsmodelle anpassen und nachhaltiger werden müssen. Das betrifft alle Bereiche von der Produktion über den Vertrieb bis hin zum Recycling.
Das heißt, Unternehmen, die jetzt nicht handeln werden, den Anschluss verlieren.
Genau, diejenigen, die den Wandel verschlafen, werden abgehängt. Und Investitionen in braune Technologien werden an Wert verlieren.
Und auf der anderen Seite, welche Chancen bietet die grüne Transition?
Die Chancen überwiegen meiner Meinung nach. Die grüne Transition ist ein Megatrend, der noch Jahrzehnte anhalten wird. Wer frühzeitig investiert, kann davon profitieren.
Das heißt, die grüne Transition ist nicht nur eine politische und gesellschaftliche Herausforderung, sondern auch eine wirtschaftliche Chance.
Absolut. Es geht darum, nachhaltiges Wirtschaften mit wirtschaftlichem Erfolg zu verbinden. Und das ist möglich, davon bin ich überzeugt.
Das Buch ein positives Schlusswort für den zweiten Teil unseres Deep Dives. Vielen Dank für Ihre Expertise und die spannenden Einblicke. Und jetzt zu unseren Hörern. Wie schätzen Sie die Lage der deutschen Wirtschaft ein? Sind Sie optimistisch, pessimistisch oder realistisch? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare. Wir machen jetzt eine kurze Pause und sind gleich wieder zurück mit dem dritten und letzten Teil unseres Deep Dives. Bleiben Sie dran. Willkommen zurück zum letzten Teil unseres Deep Dives. Wir haben ja schon viel über die US-Zollpolitik, den deutschen Haushalt und die Konjunktur gesprochen. Und natürlich über die Herausforderungen und Chancen der grünen Transition. Aber ein Punkt interessiert mich besonders. Was bedeutet die grüne Transition konkret für die Menschen in Deutschland? Wie wird sie sich auf unseren Alltag auswirken?
Das ist eine wichtige Frage. Die grüne Transition wird sich auf viele Bereiche unseres Lebens auswirken. Von der Art, wie wir wohnen und uns fortbewegen, bis hin zu dem, was wir essen und wie wir unsere Freizeit gestalten.
Können Sie da vielleicht ein paar konkrete Beispiele nennen?
Nehmen wir zum Beispiel die Mobilität. Um die Klimaziele zu erreichen, müssen wir weg vom Verbrennungsmotor und hin zu nachhaltigeren Verkehrsmitteln. Das bedeutet mehr Elektroautos, mehr Fahrräder, mehr öffentliche Verkehrsmittel. Und vielleicht auch ganz neue Mobilitätskonzepte, an die wir heute noch gar nicht denken.
Das klingt nach einem großen Umbruch. Und was bedeutet das für die Menschen, die auf dem Land leben und auf ihr Auto angewiesen sind?
Natürlich müssen wir sicherstellen, dass die grüne Transition sozial gerecht gestaltet wird und niemand abgehängt wird. Das bedeutet, dass wir den Ausbau des öffentlichen Verkehrs auf dem Land fördern und gleichzeitig dafür sorgen, dass Elektroautos für alle erschwinglich werden.
Ein weiteres wichtiges Thema ist die Energieversorgung. Wie wird sich die grüne Transition darauf auswirken?
Auch hier stehen große Veränderungen an. Wir müssen weg von fossilen Brennstoffen wie Kohle und Öl und hin zu erneuerbaren Energien wie Wind und Sonne. Das bedeutet, dass wir unsere Energieinfrastruktur umbauen müssen, zum Beispiel neue Stromleitungen bauen und Speichermöglichkeiten für erneuerbare Energien schaffen.
Das klingt nach einer gewaltigen Aufgabe. Und was ist mit den Arbeitsplätzen? Viele Menschen in Deutschland arbeiten in der Automobilindustrie oder in der Energiebranche, werden durch die grüne Transition Arbeitsplätze verloren gehen.
Es stimmt, dass die grüne Transition auch zu strukturellen Veränderungen in der Arbeitswelt führen wird. Aber es werden auch neue Arbeitsplätze entstehen, zum Beispiel im Bereich der erneuerbaren Energien, der Energieeffizienz oder der Kreislaufwirtschaft.
Das heißt, die grüne Transition ist nicht nur eine ökologische Notwendigkeit, sondern auch eine Chance für die deutsche Wirtschaft.
Genau, sie bietet die Chance, neue Technologien zu entwickeln, neue Märkte zu erschließen und neue Arbeitsplätze zu schaffen.
Das klingt auch positiv. Aber Hand aufs Herz, glauben Sie wirklich, dass die grüne Transition in Deutschland gelingen kann? Wir haben ja vorhin schon über die vielen Herausforderungen gesprochen, vor denen die deutsche Wirtschaft steht.
Es wird nicht einfach, das ist klar. Aber ich bin optimistisch. Deutschland hat eine lange Tradition als Innovationsland und ich bin überzeugt, dass wir die grüne Transition erfolgreich meistern werden.
Das ist auch ein gutes Schlusswort für unseren heutigen Deep Dive. Vielen Dank für Ihre Expertise und die spannenden Einblicke. Und an unsere Hörer, vergessen Sie nicht, unseren Podcast zu abonnieren und mit Ihren Freunden und Kollegen zu teilen. Wir freuen uns auf Ihre Kommentare und Feedback. Bis zum nächsten Mal.